MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Studieren, was einem Spaß macht oder doch etwas mit konkreter Berufsperspektive. Häufig landet man ja irgendwo dazwischen. Es geht aber auch beides gemeinsam, nämlich studieren und parallel eine Ausbildung zum Journalisten machen. Und zwar an der Katholischen Journalistenschule, dem IFP, hier bei uns in München, erklärt Ausbildungsleiterin Elena Winterhalter.
Wir bieten eine dreijährige Ausbildung an, die eben von uns auch gefördert wird. Dabei ist es so, dass wir in den Semesterferien Seminare anbieten, bei uns in München an der Schule. Und die Studierenden eben auch drei große Praktikumsblöcke bei uns absolvieren, auch dann in den Semesterferien.
Texten, Videos drehen, Radiosendungen konzipieren. Ja, wer die studienbegleitende Journalistenausbildung am IFP macht, bekommt das Handwerkszeug für alle Medienbereiche des journalistischen Genres mit.
Wir legen einen großen Wert darauf, dass wir multimedial ausbilden. Das heißt, bei uns kann man sowohl in den KI-Bereich eintauchen, wir bieten Module zu Datenjournalismus an, Podcast, Hörfunk, VJ. Also das Spektrum ist bei uns sehr breit und es ist für uns auch wichtig, dass wir da möglichst viele Bereiche abdecken.
Das Studienfach ist für die Ausbildung egal. Von Politik- und Medienwissenschaftlern über angehende Juristen und Psychologen bis hin zu Theologen sind alle Studiengattungen vertreten. Um sich in den persönlichen Interessenbereichen weiterzubilden, gibt es neben dem gemeinsamen Grundlagenseminar frei wählbare Module. Damit die Theorie aus den Seminaren an der Journalistenschule dann auch umgesetzt werden kann, sind drei Pflichtpraktika Teil des Lehrplans.
Die Ausbildung ist eigentlich ein Start in den Journalismus direkt. Also viele Studierende arbeiten auch nebenher schon frei. Die bleiben zum Beispiel bei einer Praktikumsredaktion hängen, sage ich mal, und arbeiten dann für die Süddeutsche, für den Tagesspiegel, für die dpa dann frei. Und danach stehen die Türen offen. Also da bietet auch unser Netzwerk einfach eine sehr gute Möglichkeit, sich danach in verschiedene Redaktionen zu orientieren. Wir sind sehr gut vernetzt in sämtliche große Redaktionen im deutschsprachigen Raum.
Bei der studienbegleitenden Journalistenausbildung handelt es sich um ein Stipendium. Das heißt, die angehenden Journalisten zahlen am IFP nichts. Winterhalter legt darüber hinaus großen Wert auf Zusammenhalt unter den Stipendiaten.
Bei uns heißt es nicht Ellbogen raus und die eigene Karriere im Blick, sondern wir geben uns große Mühe, dass hier TeamplayerInnen ausgebildet werden. Das ist so das eine. Wir bieten eine sehr enge Betreuung an. Das heißt, hier ist auch Platz für individuelle Entwicklungsschritte, für Fragen, die auch außerhalb des Journalismus liegen. Wir bieten Sprachtraining an, wir bieten ein Mentoring-Programm an. Also bei uns geht es nicht nur um die journalistische Karriere, sondern um das Ganze drumherum auch.
Ja, so gibt es zum Beispiel auch gemeinsame Auszeiten bei Besinnungswochenenden und regelmäßige Jahrestreffen der aktiven und ehemaligen Journalistenschüler. Wer sich für die Ausbildung am IFP interessiert, muss als einzige Voraussetzung mitbringen, aktuell zu studieren.
Und dann ist es so, dass sich bei uns tatsächlich jeder und jede bewerben kann. Es ist nicht so, dass man dafür schon irgendwie wahnsinnig viel journalistische Vorerfahrung braucht. Als erstes interessiert uns mal, was die Motivation ist, warum sich jemand hier bewirbt. Und in einem zweiten Schritt gilt es dann, eine Probereportage abzugeben. Da schauen wir uns dann so ein bisschen an, ob da einfach das zu uns passt, die Art und Weise. Und dann laden wir hier zu den Auswahltagen ins IFP ein, wo es uns darum geht, wirklich die Personen hinter den Unterlagen dann kennenzulernen. Da nehmen wir uns auch relativ viel Zeit dafür, weil uns das einfach sehr wichtig ist.
Die Ausbildungsleiterin des IFP, der Katholischen Journalistenschule, Elena Winterhalter, war das mit Infos zum neuen Ausbildungsjahrgang 2025. Zu dem man sich noch bis 20. September anmelden bzw. bewerben kann. Die meisten von uns kennen Gerichtsverhandlungen wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen. Also, das hoffe ich zumindest mal schwer. Ist einfach keine schöne Vorstellung, auf der Anklagebank zu sitzen. Wer in jungen Jahren schon mal Mist baut, der darf auf eine andere Form der Verhandlung hoffen. Dazu mehr weiß meine Kollegin Lydia Jäger. Sie spricht nämlich in der heutigen Podcast-Folge von Total Sozial mit einem Schülerrichter. Lydia, was ist denn bitte ein Schülerrichter?
Die Schülerrichter und Richterinnen, das ist ein alternatives Jugendgerichtsprojekt. Die Idee, Schüler urteilen über Schüler. Also die Richterinnen und Richter sind im gleichen Alter wie die Beschuldigten. Drei Schülerrichter sitzen am runden Tisch mit dem Jugendlichen, der eine Straftat begangen hat, und verhandeln dessen Fall.
Also sind das echte Fälle?
Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft prüft, welche Fälle was für das Schülergericht sind. Es handelt sich dabei um kleinere Delikte wie Diebstähle zum Beispiel oder Beleidigungen über soziale Medien, und zwar von Ersttätern. Und die Beschuldigten und ihre Eltern, die müssen natürlich einverstanden sein.
Aber das sind wahrscheinlich die meisten, oder?
Ja, also es ist, denke ich, schon deutlich angenehmer, als in einem Gerichtssaal zu sitzen. Und es fällt auch diese Stigmatisierung weg, die jetzt beim herkömmlichen Gang zum Amtsgericht einfach mit einhergeht. Also da bekommen es einfach auch viel mehr Leute mit, dass man vor Gericht muss, allein weil die Termine am Vormittag sind. Das heißt, man muss sich in der Schule oder beim Arbeitgeber ja abmelden. Das Schülergericht nimmt darauf zum Beispiel Rücksicht. Und der Leiter des Projekts beim katholischen Jugendsozialwerk in Landshut, der Andi Bach, der sagt, das Schülergericht ist für viele ein Schuss vor den Bug.
Da gibt es eine Studie von einem der Projekte hier in Bayern, die das überprüfen lässt, inwiefern Jugendliche, die vor dem Schülergericht gewesen sind, danach nochmal straffällig werden im Vergleich zu Jugendlichen, die vom Jugendrichter waren. Und das sind wohl wesentlich weniger. Das heißt also, der Effekt ist dadurch auch belegt.
Also im besten Fall wird die kriminelle Karriere da schon mal im Keim erstickt. Bekommen denn die Jugendlichen eigentlich auch eine Strafe?
Ja, das sind sogenannte erzieherische Maßnahmen, die die Schülerrichter verhängen. Das hat mir Silvan Hans erzählt. Er ist seit 5 Jahren Schülerrichter in Landshut.
Das häufigste, glaube ich, sind bei uns Aufsätze. Wir können aber auch bis zu 20 Sozialstunden verteilen. Wir können auch Plakate, kleine Comics, je nachdem, auch wie künstlerisch begabt vielleicht der Beschuldigte ist, da verlangen. Uns ist am wichtigsten, dass die Jugendlichen reflektieren, dass die ihre Tat irgendwo einsehen, dass die verstehen, was sie falsch gemacht haben und natürlich im besten Falle, dass die nicht rückfällig werden.
Die Schülerrichter kontrollieren dann auch, ob die Vorgaben eingehalten wurden und wenn alles passt, dann stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein und die Strafakte des Jugendlichen bleibt frei von Einträgen.
Ein sehr interessantes Projekt. Vielen Dank, liebe Lydia. Wenn Sie mehr über das Schülergericht erfahren möchten, heute Abend bei Total Sozial, gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR, gibt's mehr dazu. Wenn Sie es verpassen sollten, natürlich gibt's Total Sozial jederzeit als Podcast. Sie hören das MKR am Brückentag nach Maria Himmelfahrt. Es ist wieder soweit. Wie alle 14 Tage gibt's auch heute wieder eine brandneue Folge Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast mit Pfarrer Josef Feck aus Rottenbuch und Kabarettist Wolfgang Krebs. Servus ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Servus, grüß
eine
Gott.
Eine Freude.
Hallo.
Josef, kurz vorab, danke, dass du extra nochmal vorbeischaust, wo ja bei euch im Pfaffenwinkel in der nächsten Zeit so einiges los sein wird.
Ja, bei uns ist einiges geboten und jetzt nach Maria Himmelfahrt steht bei uns ganz groß auf dem Programm Maria Geburt, unser Patrozinium und unser 950. Gründungsjubiläum. Man stelle sich vor, und dazu kommt extra Bischof Stefan Oster aus Passau zu uns. Wir freuen uns schon sehr.
Wir werden in der ersten Septemberwoche auch vor Ort sein und einige Menschen vorstellen, aber auch den Gottesdienst am 8. September übertragen.
Das live sogar, oder?
Live sogar. Wow. Also das wollen wir auf jeden Fall schon mal hier an der Stelle mal kurz Wahnsinn. Ankündigen.
Ja.
Was erwartet uns denn bei diesem Gottesdienst? Kannst du da vielleicht schon kurz was dazu sagen?
Eigentlich kann ich so viel gar nicht dazu sagen, außer es wird ein sehr feierlicher Gottesdienst. Ich bin gespannt auf eine hoffentlich gute Predigt von Bischof Stefan Oster. Musikalisch wird jetzt unser Chor auch schon fleißig proben, um das Ganze auch noch zu gestalten.
Sehr schön, aber jetzt mal zum eigentlichen Grund, warum ihr beide bei mir seid. Es gibt wieder eine neue Folge Vergelt's Gott. Worum geht's denn dieses Mal?
Diesmal geht's um die Ewigkeit, weil die Ewigkeit ist ja wahnsinnig lang und haben uns mal überlegt, was hat denn die Ewigkeit möglicherweise für ein Ende?
Ja, oder ob's langweilig wird in der Ewigkeit oder ob's ob das nicht vielleicht so Ewigkeit irgendwie dann schon lästig wird, also kann man sich ja kaum vorstellen, die Ewigkeit, was ist das, wie ist das?
Also das Leben, Gedanken machen. Das Leben nach dem Tod quasi.
Das Leben nach dem Tod ist die Ewigkeit oder allgemein die Ewigkeit. Ich meine, auch das ist ja, wir haben wir.
Es kann ja auch eine Ewigkeit sein, irgendwo rumzustehen und auf jemanden zu warten. Das ist ja auch manchmal
eine Ewigkeit. Nein, es geht schon um die Ewigkeit, die gefühlte Ewigkeit. Ewigkeit immer dann, oder? Ist, ja, genau. Das ist ja immer dann, schau, ich bin halt mit der Bahn gefahren und da habe ich auch 20 Minuten gewartet. Das ist eine Ewigkeit, aber es sind dann doch bloß 20 Minuten Verspätung. Also ist ja schon gut bei der Bahn heutzutage.
Ja, aber die Ewigkeit ist ja viel länger. Also die Ewigkeit ist ja für die Unendlichkeit eben, eigentlich. Ist, unendlich.
Das kann man sich ja nicht vorstellen. Wie seid ihr auf das Thema gekommen?
Eigentlich von dem Podcast das letzte Mal, wo wir uns eben einfach auch gefragt haben, wie ist denn also wir hatten da Hörerzuschriften bekommen, wie stellen Sie sich das Jenseits vor, wie stellen Sie sich das vor, da war ja die Frage mit den Tieren, kommentieren in den Himmel und dann gab es eben Hörerzuschriften, wie die Leute sich die Ewigkeit vorstellen und das haben wir ein bisschen aufgegriffen und dann unter anderem sind wir über den Begriff Unendlichkeit ein bisschen gestolpert. Also ich meine, Josef ist natürlich nicht, weil er ist ja Profi und er weiß ja ganz genau.
Ich war ja schon mal dort, ich habe das alles erlebt.
Aber habt ihr euch schon damit beschäftigt mit der Ewigkeit? Das ist ja schon was anderes, als wenn man so als Laie über Ewigkeit spricht. Und deswegen, da ist ja gerade das Spannungsverhältnis unseres fröhlich-katholischen Podcasts.
Das sehe ich auch so, absolut. Also, vergelt's Gott, die neue Folge mit Pfarrer Josef Feckel und Kabarettist Wolfgang Krebs. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und wie immer alle 14 Tage Dienstagabend ab 19 Uhr hier bei uns im MKR. Ich sage danke, dass ihr da wart und ja, Ihnen allen viel Spaß beim Anhören und ich bin gespannt, wie sich eure Ewigkeit anfühlt. 'M-K-R. Abendessen die lange Hose und keine Badelatschen. Ja, die meisten Urlauber wissen genau, was im Hotel gut ankommt und was nicht. Beim Betreten von Kirchen ist das leider aber nicht immer so. Aber es ist wichtig. Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die richtige Kleidung in Kirchen, erklärt von Pfarrer Stefan Maria Huppertz.
Wir Christen sind da mal wieder die entspanntesten. Also wenn man schaut, wie man sich verhüllen muss, um eine Moschee oder so zu betreten, sind wir wirklich sehr entspannt. Aber ein bisschen was anzuhaben ist ganz gut, weil es sind einfach Orte, die viel zu tun haben mit Respekt. Es gibt quasi so die Grundregel, dass man sagt, wäre ganz gut, wenn die Knie bedeckt sind und die Schultern. Also mit einer Bermuda und einem T-Shirt ist man eigentlich schon ausreichend angezogen, um in alle möglichen Kirchen reinzukommen. Gerade in Italien gibt es manchmal so Art Verbotsschilder von den Kirchen, die wirklich anzeigen, was geht und was nicht geht. Und gelegentlich gibt es daneben so eine Art Kleiderständer mit Tüchern, die man dann einfach nehmen kann, um sich ein bisschen herzurichten. Also ich denke auch bei 35 Grad, wenn man dann in die Messe vor allem auch kommt mit Tanktop und Flipflops und Hotpants, selbst bei einer Superfigur nicht sehr angemessen. Die Kirche sind einfach Orte, die haben viel zu tun mit Respekt, weil da einfach Menschen ihr Leben anschauen und mit Gott in Verbindung bringen. Und selbst wenn ich mit diesem Gott in dieser Kirche überhaupt nichts am Hut hätte, wäre es zumindest den anderen gegenüber eine Frage des Respekts, da ein bisschen mehr anzuhaben als am Strand.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.